Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
Mit französischer Verve,
deutscher Präzision
und europäischem Humor.
Zapraszamy.
Wir laden ein.
Martin Hanf
und Pierre-Frédéric Weber.
Herzlich willkommen zu der 52. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon begrüßen Sie Martin Hanf
und Pierre-Frédéric Weber.
Und heute haben wir einen Gast, den wir an einem Ort treffen, an dem wir schon einmal gewesen sind, nämlich in Ramin.
Genau, unsere 48. Folge im Mai 2023 hatte hier stattgefunden, im Gutshaus Ramin, mit den Eigentümern dieses schönen Ortes. Und diesmal treffen wir uns wieder hier, allerdings mit Beatrix Flatt, der Autorin des Buchs Grenzraum, Begegnungen an Oder und Neiße. Dieses Buch wird von der Autorin eben heute in Ramin vorgestellt.
Herzlich willkommen, Beatrix. Ja, das erste Mal hier in Ramin?
Nein, ich war ja letztes Jahr in Ramin für mein Buch hier. Also von daher bin ich auch zum zweiten Mal da. Ich war im August 2023 hier.
Okay, also dann haben wir beide oder wir alle hier etwas gemein. Also der Ort ist auch nicht unbekannt für dich. Ist ja ein sehr inspirierender Ort, an dem es, also die, wir sitzen hier im Salon vor uns, eine große Bücherwand. Es gibt hier ein Veranstaltungsraum, viele, viele Kulturveranstaltungen. Ein besseren Ort, glaube ich, um ein deutsch-polnisches Projekt oder auch ein Buchprojekt vorzustellen, glaube ich, gibt es gar nicht. Wir sind ja auch ziemlich nah an der deutsch-polnischen Grenze hier. Du hast ein Buch geschrieben und dieses Buch hast du dir, kann man sagen, auf dem Fahrrad erarbeitet oder erreist. Kannst du kurz beschreiben, wie diese Idee entstanden ist, was sozusagen der Ausgangspunkt war für dieses Buchprojekt?
Da muss ich vielleicht ein ganz bisschen ausholen, weil das Ganze hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Ich lebe seit über 30 Jahren in Helmstedt, direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und die hat mich eigentlich in den letzten 30 Jahren thematisch viel beschäftigt und es gibt entlang der Grenze diesen sogenannten Kolonnenweg. Das ist der Weg, auf dem die Kontrollfahrzeuge der DDR-Grenztruppen unterwegs waren. Und irgendwie stand ich ganz oft auf diesem Weg und habe gedacht, boah, der geht bis nach Süddeutschland, nach Norddeutschland, 1400 Kilometer, irgendwann gehe ich den mal. Ja, und das dauerte dann bis 2019 und da bin ich diesen Weg zu Fuß gegangen, 1400 Kilometer und bin ihn aber nicht nur gegangen, sondern habe mich für die Menschen interessiert, die dort leben, arbeiten, sich engagieren. Ja, und das Projekt war ganz erfolgreich, habe da auch ein Buch veröffentlicht, Grenzenlos, sodass ich dann dachte, Grenzen, spannendes Thema, wo ist die nächste Grenze? Gibt viele Grenzen, aber ich habe mich eben für die deutsch-polnische Grenze dann entschieden und bin hier aber nicht zu Fuß gegangen, weil einmal ist es langweilig an so einem Fluss entlang zu laufen und zum anderen sind die Entfernungen, um über die Grenze zu kommen, an einem Fluss viel größer. Es gibt wenig Brücken, das Flussbett braucht viel Platz und von daher war für mich das Fahrrad die bessere Wahl.
Die deutsch-polnische Grenze ist ja auch ziemlich lang, ne? Also insofern, da braucht man ja auch ein bisschen Zeit und das Fahrrad, mit dem Fahrrad funktioniert das natürlich dann auch besser. Warum die deutsch-polnische Grenze? Gab es da irgendwie eine Affinität zu Polen oder hätte ja auch die deutsch-französische Grenze zum Beispiel sein können?
Es gab keine Affinität zu Polen, aber vielleicht gerade deswegen, weil Polen immer so ein bisschen im Schatten eigentlich steht in Europa und Frankreich war so gefühlt schon immer nah, da ist man in Urlaub hingefahren und aber dieses Polnische oder Deutsch-Polnische, das war für mich eine viel größere Unbekannte und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Und wie war es also, als Sie auf die Idee gekommen sind, an der ehemals deutsch-deutschen Grenze auf und ab zu laufen in Ihrem Bekanntenkreis?
Als ich mich entschieden habe, die deutsch-deutsche Grenze mit 1400 Kilometern zu Fuß abzugehen, wusste ich ja gar nicht, ob ich das schaffe. Weil ich habe das nie geprobt, ob ich 1400 Kilometer gehen kann, sondern ich bin einfach losgegangen und habe dann irgendwann gedacht, nach 200 Kilometern, naja, wenn man 200 Kilometern schafft, dann schafft man das auch siebenmal, 200 Kilometer. Und als ich dann hier an die deutsch-polnische Grenze gegangen bin, war das eigentlich von der Herausforderung, die Strecke zu bewältigen, eigentlich ein Klacks. Die deutsch-polnische Grenze ist 486 Kilometer und das mit dem Fahrrad ist eigentlich nichts. Von daher hat das jetzt eigentlich keinen überrascht.
Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin.
Ich bin die Strecke zweimal gefahren und einmal eben überwiegend auf deutscher Seite und ein von Süd nach Nord und dann ums Stettiner Haf-Usedom und dann auf überwiegend polnischer Seite zurück. Ich sage immer überwiegend, weil ich eigentlich jede Brücke genutzt habe oder jede Fähre, um immer mal auf die andere Seite zu gehen, aber eben so als Hauptweg.
War das auch so eine, wie soll ich sagen, so eine Idee, dass man erstmal so die deutsche Seite abfährt und dann die polnische Seite von Norden nach Süden, oder hat sich das ergeben? Oder?
Naja, ich wollte einfach beide Seiten kennenlernen, wollte beide Strecken kennenlernen. Ein bisschen kommt auch dazu, man ist ja beim Fahrradfahren eigentlich fast ein bisschen zu schnell. Und deswegen brauchte ich diese Strecke schon, sonst hätte ich hätte natürlich auch jeden Tag 10, 20 Kilometer fahren können. Aber das wollte ich auch nicht. Und von daher fand ich diese Kombination und gerade da oben im Stettiner Haf, Usedom, dann Swinoujscie Stettin zurückzufahren, fand ich dann ganz gute Idee.
Genau, es gibt ja jetzt auch einen schönen rund um das Stettiner Haf, einen Fahrradweg, der ja jetzt quasi so auch konzipiert worden ist. Also das, was mich absolut beeindruckt hat, dass, wenn man einfach nur in das Inhaltsverzeichnis guckt und dann die schiere Anzahl von Menschen, die sie getroffen haben, finde ich schon eine absolute Leistung. Ich glaube, das ist auch eine ziemliche Vorbereitung gewesen, diese ganzen Menschen zu finden, zu treffen und so weiter. Vielleicht fangen wir mal im Süden an, auf der deutschen Seite. Kannst du irgendwie sagen, oder würdest du sagen, also als ich dieses Buch gelesen habe, also von Süden aus, habe ich schon festgestellt, dass es so bestimmte Themen gibt, die sind da im Süden irgendwie präsenter, also der Kohleabbau, der Wandel, der in der Region stattfindet. Und ist es so, dass also sozusagen jeder Abschnitt irgendwie an der deutsch-polnischen Grenze so sein Thema hat?
Es gibt sicherlich Schwerpunkte in Regionen. Es ist aber auch so, dass ich bestimmte Themen abbilden wollte und sie dann, wenn sie vielleicht weiter im Norden nochmal erschienen wären oder sich angeboten hätten, ich sie nicht mehr thematisiert hätte, weil ich dachte, das Thema an sich habe ich ja schon abgearbeitet. Und dass ich in Zittau oder im Dreiländereck mit dem Tagebau angefangen habe, das war jetzt einfach eine geografische Geschichte, dass eben dieser Tagebau dort ist und einfach die Geschichte um den Tagebau, und der ja eine europäische Dimension hat, das war einfach spannend. Es gibt ja weiter im Norden auch noch Tagebau. Ich glaube aber da nur auf deutscher Seite, ist mir jetzt im Osten keiner bewusst. Aber das hat ja nicht diese Spannung und diese Unsicherheiten, was da mit diesem ganzen, mit der Region verbunden sind.
Genau, und das ist ja auch noch so dieser, also das ist ja nicht nur ein deutsch-polnisches Thema, sondern das ist ja auch noch so, wir sind ja in einem Dreiländer-Dreieck im Prinzip, ja, also es kommt ja auch noch Tschechien mit dazu. Und ich fand das ganz spannend zu lesen, eben von diesem polnischen Zipfel, ja, dieses kleine Stückchen, das eigentlich so abgeschnitten ist. Aber dann eben auch dann Menschen auftreten in dem Buch, die sagen, nee, man ist nicht hier abgeschnitten, das ist eigentlich nur eine Frage der Perspektive.
Das ist ja immer meine Sache gewesen, dass es eine Perspektive ist. Es sind ja alles Regionen, ja, ländliche Regionen weit weg von irgendwelchen Metropolen, aber wenn man eben die Perspektive wechselt, ist man in der Mitte, und das wird am Dreiländereck besonders deutlich. Und was aber im Dreiländereck auch klar ist, wenn eine Region dort abgehängt ist, die polnische, die tschechische oder die deutsche, dann funktioniert das Dreiländereck nicht mehr. Und deswegen ist Turow auch so spannend, weil wenn es da nicht weitergeht, wenn es da keine Zukunft gibt für diesen Tagebau und keine Nachnutzung oder überhaupt ein Ende, da leidet die ganze Region drunter, also in allen drei Ländern.
Also ich meine, das sind ja die Personen, die auftreten, das sind ja viele, die sehr aktiv sind. Manchmal hat man aber auch so das Gefühl, die sind, also das sind Personen, die auch sehr, die sich auch manchmal beklagen darüber, dass sie keine Unterstützung finden, dass die Leute eigentlich resignieren, dass sie weggehen und so weiter. Wie würden Sie denn so die, oder wie würdest du denn die Stimmung so auffassen, die du dort vor Ort erlebt hast?
Na, es gibt auf der einen Seite wirklich die ganz Engagierten, die sich für die Entwicklung der Region einsetzen, die eine Perspektive wollen, was mit dem Tagebau passiert. Und wen du wahrscheinlich ansprichst, ist Anja aus Apolnoztroj. Ja, das ist eine ganz interessante Person, weil sie eigentlich in dem Kraftwerk arbeitet oder in dem Tagebau. Das ist eigentlich das Spannende. Und ich würde, sie kann nicht protestieren gegen den Tagebau, weil das ist ihr Arbeitgeber und ich weiß nicht, wie viele andere Perspektiven sie hat. Aber sie macht das eben auf eine ganz andere Art. Sie macht Kultur in dem Ort. Und diese Zerrissenheit, die diese Person dadurch aber hat, die ist fast nicht auszuhalten, weil sie ist eigentlich ein ganz sensibler, kulturinteressierter Mensch, holt Künstler, Künstlerinnen aus ganz Polen und äußert damit ihren Protest und wird aber in dem Ort, da ist Resignation, weil der Bagger steht vor den Häusern, es gibt Pläne, entweder wird die Hälfte noch von dem Dorf abgebaggert oder ganz. Deswegen haben die Menschen dort resigniert, aber sie nicht.
Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin.
Also, dann bewegen wir uns mal ein bisschen weiter Richtung Norden. Oder vielleicht ganz allgemein gesagt, mir ist auch aufgefallen, das sind ja Leute aus ganz verschiedenen Bereichen. Ne? Aber immer irgendwo das, was sozusagen das Öl ist oder das, was die Menschen da zusammenführt, das ist die Begegnung, egal in welchem Bereich das ist. Ob das jetzt die Kultur ist oder ob das die, naja, Kultur, die Sprache, es gibt ja sehr viele verschiedene. So aus deiner Erfahrung, auch aus den Gesprächen, die du geführt hast, was kann man sagen, was ist ein Erfolgsrezept, dass irgendwie die Leute zueinander finden?
Eine Vision zu haben, etwas zusammen zu bewegen, keine Resignation, sondern Optimismus und einfach ein Gestaltungswille. Und dann ist es egal, welches Thema, dann ist es egal, ob es die Sprache ist oder ob es das Kriegsgefangenenlager ist mit den als Begegnungsstätte oder eine Schule oder selbst der Fischer, der was aufgebaut hat, auch der hat Visionen und möchte an der Oder einfach in Zukunft auch seinen Lebensunterhalt verdienen können.
Also ich hätte da eine Frage ein bisschen zurück, sagen wir mal zur journalistischen Küche sozusagen, also als Journalistin und danach auch in Hinblick auf das Buch als Autorin. Inwiefern waren die Begegnungen spontan? Inwiefern waren sie vorbereitet oder waren solche und andere? Kann ich mir auch vorstellen, dass eine vorbereitete Begegnung dann in eine unvorbereitete gemündet hat zum Beispiel. Und wie stellt man sich da vor? Bestimmt ist das anders, wenn er auf deutscher Seite ist oder auf polnischer Seite, mit wem man sich da unterhält? Stellt man sich so vor als deutsche Radfahrerin, als deutsche Journalistin auf dem Fahrrad? Und hat das einen Einfluss auf die Art und Weise, wie sich die Gesprächspartner und Partnerinnen öffnen oder öffnen möchten? Weil nicht jeder möchte ja auf Anhieb viel über sich erzählen. Das muss man irgendwie auch in die Wege leiten können. Das ist auch die Kunst des Journalisten sozusagen.
Wollte gerade sagen, ist ja mein Beruf. Also ich würde mal sagen, das Fahrrad spielt schon eine Rolle. Das ist schon auch ein bisschen Türöffner, ne? Weil ich unternehme ja eine gewisse Anstrengung, um dahin zu kommen zu einer bestimmten Person, zu einem bestimmten Ort. Von daher ist das Fahrrad schon wichtig. Auch dafür ist auch sonst für mich wichtig, weil ich bin einfach näher dran, kann anhalten jederzeit. Und ja, also von daher ist das Fahrrad schon eine wichtige Sache. Wie ich mich vorstelle, ja eigentlich das, was ich bin. Ich bin Journalistin, ich komme aus Deutschland, ich spreche ja auch nur Deutsch. Also ich spreche kein Polnisch. Diese Frage wird mir immer wieder gestellt. Ich habe es versucht ein bisschen, aber über ein paar Höflichkeitsfloskeln oder Wörter bin ich nicht hinausgekommen, die manchmal auch ganz gut ankommen. Das heißt, auf beiden Seiten stelle ich mich als Journalistin aus Deutschland oder aus Helmstedt vor.
Nee, aber also das heißt also zum Beispiel auch, wenn du jetzt polnische Gesprächspartner hattest, dann musstest du ja natürlich eine Übersetzerin oder einen Übersetzer benutzen, aber das war jetzt, wie soll ich sagen, das war nicht hinderlich, ne? Das musste jetzt nicht, das war klar, natürlich, es gibt eine Sprachbarriere, ne? Aber letztendlich die Bereitschaft von den polnischen Gesprächspartnern oder deutschen Gesprächspartnern war wahrscheinlich die gleiche oder eben auch nicht.
Die war auf jeden Fall groß. Es war, hat noch ein bisschen mehr Vorbereitung war dafür notwendig. Und was natürlich schon für mich ein Handicap war auf polnischer Seite, dass ich eigentlich keine spontanen Sachen machen konnte. Ich habe auch auf deutscher Seite wenig spontane Geschichten drin. Aber sie wären eben möglich gewesen. Und ich bin oft durch polnische Orte gefahren und habe gedacht, ich würde jetzt gerne einfach nur 3, 4, 5 Sätze so um eine Stimmung oder ein Gefühl. Und das war eben nicht möglich. Oder das fängt schon damit an, dass ich ja manche Schilder nicht lesen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine politische Botschaft ist, die da steht, oder ist es ein Hinweis, dass morgen ein Fest in dem Ort stattfindet. Ich kann es ja nicht einschätzen. Das ist schon einschränkend. Und zu den Gesprächen auf polnischer Seite, entweder ich habe Menschen gehabt auf polnischer Seite, die Deutsch konnten, ich habe manche auf Englisch geführt und ein paar mit Dolmetscher.
Und wie hat sich dein Bild von Polen und den Polen oder den Polinnen geändert oder wie soll ich sagen, siehst du auf die Menschen in Polen jetzt anders, als du das davor getan hast?
Ich muss jetzt versuchen, richtig zu antworten. Ich wollte spontan antworten. Ich bin ohne ein Bild von Polen und Polinnen dahin gefahren. Ob das jetzt ganz richtig ist, das weiß ich nicht, weil wir alle Bilder irgendwo im Kopf haben. Aber zumindest bin ich da offen und neugierig hingefahren und denke, das ist mir auch ganz gut gelungen, sodass wir auch immer eine gute Gesprächsbasis hatten.
Also ich meine, ich finde das faszinierend, weil Pierre und ich, wir leben ja schon lange in Polen und haben sehr lange Kontakt zu Polen. Unseren Podcast machen wir auf Polnisch und machen wir auch auf Deutsch. Und das ist natürlich da ist natürlich eine andere Basis, wenn wir mit jemandem sprechen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich das hier lese, finde ich, das merkt man eigentlich nicht, dass sozusagen diese Sprachbarriere da gewesen ist. Und ich finde das eigentlich, ich wüsste nicht, ob ich mich trauen würde, in ein Grenzgebiet eine, ja, wie soll ich sagen, ein Journalist, eine Reportage, ein Buch zu schreiben, nicht die Sprache zu beherrschen. Also ich finde das einfach, ich finde das sehr, sehr erhellend. Aber Pierre wollte, glaube ich, auch noch was sagen.
Ja, im Hinblick auf das, was du gerade gesagt hast, wäre neugierig zu erfahren, ob es während dieser Reise hinauf und hinunter, also flussabwärts und wieder flussaufwärts auf polnischer Seite, ob es entweder auf deutscher oder auf polnischer Seite Überraschungen gegeben hat, gute oder schlechtere, von denen man hier berichten könnte und die auch zum Wohlgelingen des Buchs haben beitragen können oder vielleicht auch ein Hindernis gewesen wären?
Also überraschend war eigentlich immer, wie ich an meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen gekommen bin, weil wer journalistisch arbeitet, würde das wahrscheinlich kennen. Man recherchiert wochenlang und denkt, man kommt überhaupt nicht voran und plötzlich hat man eine Person, entweder per E-Mail oder am Telefon und die sagt einem 5 Adressen. Genau. Und man denkt, oh, die kann ich alle 5 interviewen. und so interessante Menschen, warum bin ich nicht gleich auf die gekommen? Also das fand ich immer wieder überraschend, ob es jetzt überraschende Begegnungen gab. Also eigentlich ist jede Begegnung und jedes Gespräch ist irgendwie eine Überraschung. Das kann man sich ja auch vorstellen, wenn man hier nach Ramin in dieses Gutshaus kommt. Ich weiß ja dann nicht viel. Natürlich lese ich, was ich finde über die Menschen. Aber was das dann ausmacht, wie die Menschen so ein Haus beleben und so eine Begegnungsstätte, das erlebe ich ja dann erst hier. Und das war für mich schon immer wieder überraschend im positiven Sinn.
Ist es eigentlich so, also wenn man jetzt, sage ich mal, Grenzgebiete oder heute spricht man ja auch manchmal von Verflechtungsraum zum Beispiel, also wenn man von diesen Gebieten zwischen zwei Staaten spricht, aus meiner Perspektive sind das doch auch immer wieder die gleichen, Phänomene, die man findet. Auf der einen Seite Dinge, die spielerisch einfach sind, weil wir in einem offenen Europa sind, obwohl wir jetzt natürlich ganz andere Diskussionen gerade auch hier in Deutschland zum Beispiel führen. Auf der anderen Seite sieht man, obwohl wir von so einem vereinigten Europa sprechen, dass es doch auch immer wieder diese Grenzen gibt, die vielleicht nicht sichtbar sind, aber die trotzdem dieses Zusammenleben zwischen den Nachbarn behindern. Ist dir das auch begegnet bei deiner Reise?
Das ist mir immer begegnet und weil die Menschen mir das ja auch erzählt haben, wie sie sich dafür einsetzen, dass es ein Miteinander gibt, aber was es eben für Hemmschwellen oder für Handicaps gibt. Das sind manchmal Buslinien, die nicht weiterfahren. Das sind, ja, jetzt haben wir leider wieder Grenzkontrollen. Das war letztes Jahr, fing es gerade an, letzten Sommer, aber das Ausmaß hat ja zugenommen. Das ist sicherlich eine Hemmschwelle. Die Sprache ist ein ganz, ganz großes Thema. Dann aber auch so Behördensachen, dass dann polnische Kinder nicht in deutsche Schulen oder umgekehrt können, weil dann kriegen sie keine Schulbefreiung und von der Schulpflicht und solche Handicaps, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also es braucht wirklich die Vision und das Durchhaltevermögen der Menschen, hier voranzukommen. Von alleine passiert nichts in diesem Grenzraum.
Und was würdest du dir für ein Europa im Grenzraum wünschen?
Naja, dass es einfach selbstverständlicher ist, dass es egal ist, wo man arbeitet oder wo man lebt oder wie man spricht, dass das einfach überall akzeptiert wird. Und dass wir auch viel offener aufeinander zugehen und diese kulturellen Unterschiede, die es vielleicht gibt, dass wir die ja schon thematisieren, aber da toleranter sind. Und gerade hier in diesem Grenzraum wäre eigentlich ein gemeinsamer Blick auf die Geschichte dieses Grenzraums notwendig. Und wenn man denkt, wie lange das auch gedauert hat, bis das so thematisiert wurde, verständlicherweise, deutsche Geschichte auf dem heutigen polnischen Seite, das ist schon erstaunlich, dass das so lange gedauert hat und dass es jetzt erst eigentlich so in Gang kommt. Wobei, wenn man immer denkt, mit was die Menschen beschäftigt sind und wie sie ihren Alltag gestalten müssen, ist es auch verständlich.
Wie ist das mit dieser Grenzproblematik? Ist das eine Frage, die dich nach wie vor beschäftigt? Oder sagen wir mal so, hast du diese Grenzproblematik für dich erschöpft oder hast du noch weitere Beispiele, die dich interessieren und motivieren und die du auch aus der Nähe dir ansehen möchtest? Ob das zwischen zwei Staaten ist oder innerhalb eines Staates, in Europa oder wo auch immer, vergleichend. Oder ist die Grenzproblematik für dich damit bedient?
Also ich glaube nicht, dass sie damit bedient ist. Es gibt so viele Grenzen und es gibt so viele spannende Grenzen noch, dass ich mir schon vorstellen kann, dass da noch was anderes kommt.
Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien.
Mit diesem schönen Ausblick auf vielleicht noch kommende Buchprojekte beenden wir jetzt unsere 52. Folge von Stettinum. Bedanken uns ganz herzlich bei Beatrix Flatt dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Und würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei der 53. Folge auch wieder mit dabei seid. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf
und Pierre-Friedrich Weber
und Beatrix Flatt.
Dosobacenia, bis zum nächsten Mal.
Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien.
Mit französischer Werbung,
deutscher Präzision
und europäischem Humor.
Zapraszamy.
Wir laden ein.
Martin Hanf
und Pierre-Friedrich Weber.